Ich lade euch ein, dass wir beten. Vater im Himmel, du sagst, dass du in unserer Mitte bist, wo zwei oder drei versammelt sind. Und ich danke dir, dass du hier bist, dass du jetzt unsere Ohren öffnest, wünsche ich mir, dass du unsere Herzen öffnest, unseren Sinn und dass dein Wort tief in unser Herz fällt und dass es ausrichtet, wozu du es gesendet hast, nämlich, dass wir verändert werden und dass es nicht leer zurückkommt, sagst du, sondern dass es bewässert und dass was wächst. Und ich bitte dich, dass heute Morgen in unseren Herzen was wächst, dass unser Glaube wächst, unsere Ehrfurcht vor dir, unsere Beziehung zu dir, unser Leben mit dir. Ich bitte dich für unsere Familien, dass du in ihren Herzen was wachsen lässt dort. Wo Bitterkeit ist, bitte ich dich, dass du sie rausnimmst, wo Enttäuschungen sind. Und ich bitte dich für unsere Familien, dass unsere Familien zum Glauben finden. Wir laden dich ein, lieber Gott, in unserer Mitte zu sein und wir wollen unser Herz auf dich ausrichten. Amen. Ich habe neulich in der Jungschar zwei Kasperle-Theaterfiguren mitgebracht, drei eigentlich. Ein Krokodil und eine ganz böse Prinzessin. Und damit wollte ich so zeigen, so diesen Kampf zwischen Gut und Böse in uns und in der Welt. Und dann haben die Jugendlichen irgendwann, die Kids sind es ja eigentlich, gesagt, die Prinzessin, die sieht eigentlich ganz gut aus. Also und das, die Prinzessin, ich habe halt gesagt, Ich habe gesagt, das Krokodil ist das Böse. Genau. Und die Prinzessin ist die Gute, habe ich gesagt. Genau. Und dann haben sie gesagt, die Prinzessin ist nicht hübsch genug irgendwie. Das Krokodil soll doch jetzt das Gute sein. Und dann hat die hat gesagt, das ist, glaube ich, kein Krokodil, das ist ein Kaimaran. Dann haben sie das Kai genannt. Und dann hatte ich zufällig noch einen Zauberer zum Glück dabei. Und dann haben wir gesagt, okay, der Zauberer, das ist der Böse. Der Zaurus oder Zau. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, Kai ist so das Gute in uns und das, was zu Gott will. Und Zau so das Böse. Und das haben wir jetzt so immer als Bild. Und so geht es mir oft auch sonntags morgens, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Der Zau, auch schon am Samstag fängt es an, der Zau in mir und der Zau in der Welt. Da ist ein Kampf so, wenn wir sonntags in den Gottesdienst kommen. Und ich habe dann immer irgendwie Stress auch mit Leuten, die mir irgendwas an den Kopf werfen, wo ich denke, okay, das passt jetzt gar nicht oder irgendwas passiert, was Komisches. Und es ist ein Kampf in uns. Und deswegen freue ich mich, dass ihr heute Morgen überwunden habt und dass ihr hierher gekommen seid, weil das ist gut, damit der Kai in der Welt, das Gute quasi, in uns Raum gewinnt. Aber dafür ist Gottesdienst, dass wir dem Raum geben. Wir treffen uns und wir geben dem Raum und es kostet eine gewisse Überwindung. Das ist ein geistlicher Kampf und der findet statt. Aber irgendwann bricht es auch durch. Und so sehe ich das auch mit diesem Vers, den ich heute rausgesucht habe, Jesaja 43, 1-7. Ich habe keine PowerPoint, sondern ein Handout, auf Deutsch eine Handreichung. Und ich habe schon zweimal jetzt darüber gepredigt, über diesen Teil. Und ich finde es so stark und beeindruckend. Ich würde vorschlagen, dass wir uns 2-3 Minuten nehmen und es lesen, jeder für sich. Es gibt ja Gemeinden, die applaudieren, wenn das Wort Gottes gelesen wurde. Habe ich in Amerika so eine Jugendgemeinde gesehen. In England gibt es viele Gemeinden, die stehen auf beim Wort Gottes. In Israel oder so trägt man eine Mütze, also eine, wie heißt es, Kippa, genau, um Respekt vor Gott zu zeigen. Und ich würde sagen, wir lesen das jetzt einfach in diesem Respekt vor Gottes Wort, weil es ist hier Gott, der spricht. Ich würde es gerne mit euch zusammen lesen. Jesaja 43, Vers 1-7. Ihr dürft laut mitlesen. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Kurze Pause. Wow. Stark, oder? Was Gott hier schreibt. Vers 2, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Statt, weil du treuer bist in meinen Augen und herrlich, und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, dich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Amen. Ich habe es ausgedruckt, weil ich wünsche mir eigentlich, dass wir mit dem leben, in dieser Woche, mit genau diesen Versen, weil da steckt alles drin. Wenn ich in China wäre und hätte nur was, ein Stück Bibel, würde ich, glaube ich, das mitnehmen. Ein afrikanischer Pastor hat mir mal gesagt, wenn er zum Fasten ruft, seine Gemeinde, an einem Wochenende, dann kommen alle. Also da gibt es keinen Kompromiss. Wenn der Pastor was sagt, dann kommen die. Ja. Habe ich mal gedacht, das wäre eigentlich cool. Und jetzt würde ich das auch mal so umsetzen hier. Also ich wünsche, ich sage es aber jetzt mal in Deutsch, nicht in Afrikanisch. Ich würde mir wünschen, dass wir mit diesem Text anfangen zu leben diese Woche. Deswegen habe ich es euch kopiert, dass wir durch die Woche gehen und auch so Dinge aufsagen. Dass wir sagen, fürchte dich nicht. Und dass wir damit arbeiten und sagen, ich brauche mich nicht fürchten, denn ich habe dich erlöst in Vers 1. Ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Und ich glaube, wenn wir so durch die Woche gehen, kann es unser Leben wirklich verändern und prägen. Und dann gewinnt der Kai in uns Raum und wir werden so diesen Zau überwinden. Und das, ich formuliere es, wie gesagt, deutsch, das wäre mein Wunsch, dass wir damit leben als Gemeinde. Diese Woche, nächste Woche. Letzte Woche habe ich über die Herrlichkeit Gottes gesprochen und habe gesagt, dass dieses Wort Doxa oder Kavod bedeutet schwer oder Herrlichkeit. Es spricht von Gottes Herrlichkeit, von seinem Licht der Herrlichkeit. Und dass das Wort Ehre, also jemandem Ehre geben, das gleiche Wort ist. Und ich habe gesagt, dass wenn wir Gottes Herrlichkeit erkennen, werden wir ihm auch dann die Ehre geben. Also Gottes Herrlichkeit und Anbetung, so das gehört zusammen, oder ihm die Ehre geben. Und meine Idee war auch dieser Vers, dass wir alles, was wir tun, zur Ehre Gottes tun. Und ich habe gesagt, das wird unser Leben verändern und prägen, wenn wir im Alltag schaffen, auch diese schweren Dinge oder die nicht so schönen Dinge zur Ehre Gottes zu tun. Und ich habe gesagt, dann ist unser Leben wie so eine Anbetung. Und es passiert oft so, dass mir Gott so Dinge irgendwie aufs Herz legt, wo ich merke, das ist jetzt dran. Und für diese Woche hat Gott mir aufs Herz gelegt, darüber zu sprechen, dass er eine Person ist. Und heute Morgen bin ich ja mit dem Fahrrad hierher gefahren, habe ich gedacht, das ist eigentlich gar nichts Besonderes. Also manchmal denke ich, oh, wow, ich habe jetzt einen super Gedanke, den bringe ich euch. Aber heute denke ich so, dass Gott eine Person ist. Das ist uns ja eigentlich bekannt. Nichts Neues. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir ein bisschen tiefer eintauchen können, dass Gottes Geist uns da reinführt. Und starte mit einer Frage: Was bedeutet es eigentlich, dass Gott eine Person ist, oder was bedeutet es, eine Person zu sein? Ich habe mal eine Ebene beschrieben und habe geschrieben, Gott hat Gefühle, wenn er eine Person ist. Er hat Ideen, er hat Ziele. Wenn Gott eine Person ist, kann er zuhören. Zeit verbringen können wir mit ihm, er kann uns verstehen. Ich erlebe Gott oft so, dass er mehr zuhört, wie spricht. Oder vielleicht rede ich mehr und lasse ihn weniger sprechen, ich weiß es nicht. Ich glaube ja, wenn wir in seinem Bild geschaffen sind, dann ist das, was in uns ist, dass wir denken können und fühlen und ein Herz haben, dass Gott das auch hat. Gott hebt sich zwar ab, indem er der Heilige Gott ist und der Gott Israels, und also man beschreibt es in der Theologie so als der transzendente Gott, der ganz weit weg ist, also der dieses überschreitet, dieses Hier und Jetzt. Aber dann spricht man auch wieder von diesem immanenten Gott, dass Gott uns ganz nah ist. Und so erlebe ich auch Gott in dieser Beziehung ganz persönlich zum einen, also Beziehung wäre vielleicht das Zusammenfassende, aber auch ganz weit weg, dieser heilige Gott, dieser Gottes Herrlichkeit, die ich nicht erreiche. Und Gott hat auch einen Charakter. Und das finde ich erstaunlich. Wir Menschen haben einen Charakter. Also ich habe ja 3 Kinder und jedes Kind ist anders. Ich habe die nicht so gemacht, die sind einfach so. Die haben so gewisse Eigenschaften, die sind, kann ich nicht beeinflussen, das Charakter, das Wesen. Und Gottes Wesen, und das ist vielleicht das Wichtigste, ist die Liebe. Das heißt, alles, was wir in der Bibel über Gottes Wesen finden, wo er sein Wesen offenbart, ist von dieser Grundmotivation der Liebe. Das ist alles motiviert aus Liebe. Nicht aus Zorn in erster Linie, sondern aus Liebe. Das müssen wir, glaube ich, verstehen von Gottes Wesen. Ich könnte jetzt auch euer Wesen mal beschreiben, dann würde ich sagen, du bist sanftmütig oder du bist eher aggressiv, das gibt es ja auch oder so. Aber Gottes Wesen, seine Grundeigenschaft ist die Liebe. Und aus dem heraus möchte ich jetzt heute diese Verse lesen, dass alles, was wir in Jesaja finden, ist motiviert von Gottes Wesen, seiner Liebe. Gott ist eine Person. Und als diese Person tritt er mit Israel in Verbindung. Und er spricht in Vers 1, hier spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, also er spricht Jakob an als Israel, und dich gemacht hat, Israel. Gott schafft sich ein Volk aus Liebe. Liebe braucht irgendwie ja einen Ausdruck. Wie drückt ihr zum Beispiel Liebe aus in eurem Leben? Welche Form nimmt es an? Also vielleicht mal, dass mal jemand was sagt, ich habe dich lieb. Also wenn ich Menschen liebe, helfe ich ihnen oder ich tue was für sie. Deswegen glaube ich, dass Gott hier Menschen erschafft. Also Vers 1, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Gottes Wesen ist Liebe, Gott braucht keine Menschen. Da gibt es auch wieder einen Fachbegriff in der Theologie. Tut mir leid, meine Fachbegriffe, ich liebe Fachbegriffe. Die Perikorese, sie beschreibt, dass der Heilige Geist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eigentlich in sich schon Gemeinschaft haben. Also die Theologen beschreiben das so, wie die haben sich schon gegenseitig. Die Gottheit, die Dreieinigkeit braucht die Menschen nicht, um in sich Gemeinschaft zu haben. Gott braucht uns nicht. Aber wenn Gottes Wesen, die Dreiheit Gottes Liebe ist, dann glaube ich, dass Gott das Bedürfnis hat, diese Liebe irgendwie auszudrücken. Er möchte dem irgendeine Form geben. Vor der Menschheit gab es, glaube ich, keine Form. Also schafft er sich, so verstehe ich das, schafft er sich ein Mensch zu seiner Ehre, haben wir letztes Mal gesagt, so steht es in Vers 7. Also so als Ebenbild und als jemand, der ihm das rückspiegelt, mit dem er in Beziehung tritt. Wenn Gott eine Person ist und in Beziehung ist, dann passiert das. Gott tritt in Beziehung mit einem Mensch und er findet sich selbst da wieder und das ist der Ausdruck Gottes Liebe. Vers 1, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Das Erste, was Gott hier sagt, ich habe dich geschaffen, ich habe dich gemacht, ich. Deine Nase, wenn es ein bisschen krumm ist, oder dein Charakter, dein Wesen, das habe ich so geschaffen. Und damit möchte ich ja, dass ihr durch die Woche geht, dass ihr euch das wiederholt, hey, so wie ich bin, so hat Gott mich geschaffen und es ist gut so. Und es gibt Situationen, wo der Zau in meinem Leben wieder überhand nimmt, aber dann darf ich wieder zu Gott kommen, der sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Der Sündenfall hat einiges zerstört von dieser Gottesebenbildlichkeit in uns. Aber Gott sagt, ich habe dich erlöst, ich habe dich beim Namen gerufen, geht's weiter, Vers 1 bin ich, du bist mein. Ich habe dich erkauft, also ihr merkt, ich gehe so an diesen Versen jetzt entlang. Ich habe dich erkauft, du bist mein, ich habe mal darüber gesprochen, dass wir dieses Unterpfand des Geistes sind. Und ich hatte es damals von so Tongefäßen, die einen Stempel kriegen und daran sieht man, wem sie gehören. Wir haben den Stempel des Heiligen Geistes und wir sind sein. Und in Johannes heißt es irgendwann, da geht es auch um diesen Kampf. Niemand, meine Schafe hören meine Stimme, heißt, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also die Bibel sagt eigentlich, an der Liebe werden sie euch erkennen. Das heißt, oder eben das andere ist mit diesen Werken, mit dem Licht, ihr seid das Licht der Welt und an den guten Werken werden sie euch erkennen. An unseren Werken, das, was wir tun, findet das, was in uns lebt, eine Form für die Menschen, was zu sehen. Und diese Liebe kommt eben aus dieser Beziehung. Vers 1, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Eigentlich könnten wir jetzt schon, ich weiß nicht, ob ihr schon voll seid, das reicht eigentlich schon für die Woche, oder? Stellt euch das mal vor, wir sind sein, niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Ich habe dich beim Namen gerufen, also ich kenne deinen Namen. Und bei dem Namen habe ich dich gerufen, weil ich will was von dir, ich will eine Beziehung, ich will mit dir reden. In dieser Beziehung will ich dir was zeigen, ich will dir was geben, ich will dir zuhören. Ich will dir was sagen, aber ich will manchmal auch einfach nur bei dir sein. Und dann sage ich dir noch, fürchte dich nicht. Also, warum? Weil ich habe dich erlöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein, ich bin mit dir. Ich bin in der Situation, in der du gerade stehst, in der bist du nicht alleine. Also wenn wir jetzt mal wieder Zeugnis machen würden, das habe ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal versucht, vielleicht habe ich es nicht gut umgesetzt, aber ich glaube, jeder von euch hätte was zu erzählen, wo ihr erlebt habt, dass Gott eigentlich drin ist in den Situationen. Erst sind sie schwierig, man weiß nicht, wie es weitergeht, aber im Nachhinein merkt man, oh, jetzt hat Gott mir doch wieder geholfen. Vers 2 schaffen wir noch mal, gucken, wie weit wir kommen. Dann nehmen wir mal nächstes Mal weiter. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Wenn du durch die Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versenken. Warum? Vers 3, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Da hatte ich auch eine Predigt drüber, dass egal was von außen kommt, Feuer oder Wasser, dass nichts uns zerstören kann, sondern dass das, was in uns lebt, unzerstörbar ist. Der Heilige Geist in uns. Aber hier ist eigentlich der Kontext entscheidend. Man sagt unter Kollegen, Kontext ist King. Und da muss man kurz Kapitel 42 schauen. Also ein, zwei Verse davor. Also die Bibel kennt ja eigentlich diese Einteilung in Kapitel nicht, sondern Jesaja ist eine Rolle. Kapitel 42, Vers 25, darum hat er über sie ausgeschüttet seinen grimmigen Zorn und den Schrecken des Krieges, dass er sie ringsumher versenkte, aber sie merken es nicht und sie in Brand steckt, aber sie nehmen es nicht zu Herzen. Also der Kontext hier, der Zusammenhang, ist ja, dass Gott sein Volk richtet wegen ihrer Götzen. Er sagt ja, sie haben sich Götzen gemacht aus Holz, die nicht sprechen so. Und er sagt ja dann zum Beispiel, Jesaja 43, Vers 11, ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Und er sagt, weil sie sich Götzen gemacht haben, andere Götter, schickt er ihnen Gericht, dass Babel quasi Israel zerstört, Babylon und das Nordreich auch davor nach Assyrien verschleppt wird. Und dieses Gericht ist hier Feuer. Also wenn er hier durch Feuer und Wasser spricht, geht es um Gericht. Ich habe vielleicht schon zu viel über Gericht gesprochen, aber andererseits, Gericht ist auch entscheidend, weil es Gericht gibt, musste ja Jesus sterben, weil wir sonst gerichtet werden. Also ohne diesen Gedanken des Gerichts kann man eigentlich den Tod Jesu nicht verstehen. Aber Gericht ist ja auch motiviert von Gottes Wesen, nämlich Liebe. Also ein Richter im Alten Testament, zu dem bist du eigentlich hingegangen, so wie die Witwe zum Beispiel, wenn du Recht gebraucht hast, also du brauchtest jemanden, der dir Recht verschafft. Das heißt, der Richter ist nicht in erster Linie jetzt der dich verurteilt, so verstehe ich das, sondern der Richter ist eigentlich in erster Linie der dich rettet. Also selbst hinter Gottes Gerichtshandeln steht eigentlich die Absicht seiner Liebe, sein Volk zu retten. Und wir sehen das in Jesaja, dass dann ein Rest übrig bleibt. Wisst ihr noch den Namen von dem Rest? Maherscher Herr Al-Hashbas, von dem Sohn Jesajas, was prophetisch war. Und der andere hieß Ja'er Sha'uf. Ja'er Sha'uf heißt, ein Rest wird umkehren. Also Jesaja, das Thema ist, dass ein Rest übrig bleibt, der umkehrt. Und was Gott macht, ist, dass er durch sein Gericht eigentlich das Volk von den Götzen reinigt. Aber die es zulassen, das ist ein Rest, dieses Ja'er Sha'uf, so heißt der zweite Sohn, prophetisch von Jesaja, der lässt es zu. Und durch diese Reinigung kann Gottes rettendes Handeln geschehen an seinem Volk. Und sie finden wieder zurück, also eben nochmal Jesaja 42, Vers 25. Sie merken es nicht, dass er sie in Brand steckte, aber sie nehmen es sich nicht zu Herzen. Obwohl sie es sich nicht zu Herzen nehmen, verbrennt Gott sie doch nicht. Jesaja 43, Vers 2, die Flamme wird dich nicht versenken. Warum? Ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld. Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nur nicht, denn ich bin bei dir. Also Gott gibt andere Völker. Verstehen tue ich das nicht ganz, aber der Sinn ist klar. Also ich verstehe nicht, warum er jetzt Kusch und Seba gibt, aber der Grund ist, in Vers 4, ich gebe Menschen an deiner Stadt. Gott gibt als Lösegeld andere Völker für Israel. Könnte auch prophetisch sein, vielleicht für Jesus. Er gibt Jesus als Lösegeld für sein Volk. Das verstehe ich noch nicht ganz. Die Frage aus dem Publikum, sage ich mal, ist, warum brauchen wir die böse Seite? Also die Folge des Sündenfalls war eine Antwort und die andere, genau, es ist halt da. Es ist da und es ist unser Alltag und wir versuchen es manchmal zu verdrängen oder zu verleugnen. Und manchmal hindert es uns auch, dieses Leben mit Gott zu leben. Und Gott sagt aber immer wieder, er stellt sich ja hier als dieser Erlöser dar. Wir dürfen im Alltag immer wieder zu ihm kommen. Das ist ja unsere Not, mit der wir kommen. Und das ist unsere Not, die uns täglich eigentlich an uns hämmert und sagt, guck mal, du Versager, du schaffst es ja gar nicht, mit Gott zu leben. Wir wachsen an dem Bösen, ich sage es nur für die Aufnahme, weil wir sonst ins Uferlose gehen würden und weil wir selber sind. Grenzenlos? Ja. Also in Matthäus steht ja eigentlich, dass wir, nee, das sagt glaube ich Petrus in der Apostelgeschichte, wir sollen mehr, Gott mehr fürchten als die Menschen. Und in Matthäus steht dann, dass wir keine Angst haben sollen vor denen, die unseren Leib ins Feuer werfen können, sondern von dem, der unsere Seele ins Feuer werfen kann. Ich habe es jetzt nicht ganz wörtlich, ihr kennt die Stelle wahrscheinlich. Das heißt, Gottes Wort sagt uns eigentlich, wir sollen das, was Menschen an uns herantragen, davor sollen wir uns nicht fürchten. Das ist das eine. Zum anderen, in Galater 6 ist das Vers 1, da geht es um geistlich reife Menschen und da heißt es, dass wir uns Rat holen sollen bei geistlich reifen Menschen. Ich interpretiere das jetzt so ein bisschen, wörtlich steht es wegen anders. Das heißt, wir müssen unterscheiden, wer uns was sagt, das sollen wir unterscheiden. Und im Prinzip ist klar, dass wenn uns geistlich reife Menschen was sagen, dann sollen wir diesen Rat sehr ernst nehmen. Aber es gibt auch Menschen, die uns was sagen und das müssen wir unterscheiden. Die sagen das, weil der Zau in ihnen, also das Fleisch, das stört sie was bei uns. Ich gebe euch ein Beispiel, ich war in einer Jugendherberge in Peru. Und da waren so Freaks irgendwie, das ist jetzt ein bisschen krass, was ich sage, trotzdem, die hatten so eine Initiative Fuck for Forest, also die gehen miteinander ins Bett, um den Wald zu retten. Meine Frau und ich kamen dahin und wir haben nicht viel geredet, aber es war sofort klar, mit uns kommen die nicht klar. Es waren so 6, 8 Leute. Das heißt, der Geist Gottes in uns, das, was in uns lebt, das Licht, wenn es konfrontiert wird mit der Finsternis der Menschen, wenn es was gibt, wo Menschen in Finsternis leben oder irgendwas, ein anderer Geist herrscht, dann kommt es zu einer Konfrontation geistlich und dann gibt es Stress. Und der Stress wird auf der menschlichen Ebene ausgetragen. So wie ich davon spreche, dass Sonntagmorgens Stress gibt. Und wir dürfen das nicht menschlich sehen, sondern Paulus sagt, ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Das heißt, die menschlichen Konflikte, die wir haben, die müssen wir gut und richtig interpretieren, dass sie in der Regel nicht gegen den Mensch kämpfen und wir dürfen auch nicht anfangen, gegen den Mensch zu kämpfen, sondern wir kämpfen gegen den Geist dahinter, das, was gegen uns steht. Weil in den Menschen, wenn sie uns sehen, steht was auf. Entweder sie sind für uns, sie sind gegen uns. Die Bibel ist schwarz-weiß, Licht und Finsternis. Da, wo wir hinkommen als Christen, da scheidet sich das oft. Und es gibt Menschen, die finden uns sympathisch und es gibt Menschen, die finden uns komisch, weil sie das nicht einsortieren können. Und geistlich heißt, dass wir das anders interpretieren. Wir dürfen uns nicht ärgern lassen, sondern wir sollen das Böse mit dem Guten überwinden, mit Gebet, mit Segnung, gut zu diesen Menschen sein. Und das geistlich einschätzen heißt, ich kämpfe hier gerade nicht mit dem Mensch. Ich kämpfe gegen den Geist, ich bin auch mal stille, seid stille, heißt es zu Mose, und wartet. Ich bete, ich segne, aber ich lasse mich auf keinen Fall auf diesen menschlichen Kampf ein, weil ich werde ihn immer verlieren. Ich werde immer mit vielen Wunden rausgehen und Verletzungen und am Schluss wird kein Friede mehr da sein. Also lasse ich nicht auf diesen menschlichen Kampf ein. Außer natürlich, vielleicht haben die Menschen auch manchmal recht. Also ich würde mal sagen, ein Großteil der Christen lässt auch Kritik nicht zu, weil man hat sich festgelegt auf bestimmte Lebensmuster. Und manchmal schickt Gott uns Menschen, die komplett anders sind wie wir, weil er in uns was zeigen will. Die sollen uns provozieren, das schickt er auch uns in die Gemeinde, weil er will uns aufdecken, wo wir stehen. Das muss man gut unterscheiden. Jetzt habe ich ja ein bisschen, ist immer eine ganz andere Richtung. Leg's mal auf die Hutablage und denk mal, beschäftig dich mal mit diesem geistlichen Kampf in Epheser 6 und guck mal, wie du da weiterkommst. Ich finde es ja cool, wenn es Rückfragen gibt. Ich wünsche mir das schon immer, dass es auch mal so eine Predigt gibt, wo man so eine Art Diskussion hat. Ich glaube, es bringt uns auch weiter. Ich finde es manchmal auch einseitig, wenn ich immer nur predige. In letzter Zeit ist mein Fokus auch, ich möchte eigentlich, also ich habe jetzt viel über Jesaja gepredigt, ich weiß gar nicht, ob das in eurem Leben, ob ich das geschafft habe, dass das in eurem Leben wirken kann. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, wir setzen das so um, wir nehmen diese Verse jetzt mal und ich wünsche mir, dass ihr damit lebt. Letztes Mal hatte ich diese Proklamation, denn dein ist das Reich und die Kraft so. Und ich denke, ein Schlüssel für christliches Leben ist so, mit diesem Wort Gottes das zu leben. Das will ich euch irgendwie beibringen, wenn man das so sagen kann. Oder das will ich, dass wir das gemeinsam, ich bin ja nicht der euch jetzt irgendwie, dass wir da hinkommen, dass wir mit Gottes Wort leben, weil ich glaube, dass den Christen einfach dieses Wort fehlt. Und auch in der Baptistenbewegung gibt es gerade auch eine ganz starke Unterwanderung vom Wort Gottes auch. Die haben auch so eine Broschüre rausgebracht, wo sie den Kreuzestod Jesu und so ein bisschen liberalisieren. So an Universitäten und an diesen gebildeten theologischen Kreisen ist das so ganz stark, dass das Wort Gottes liberalisiert wird in Deutschland. Und da gibt es jetzt so eine Gegenbewegung bei den Baptisten, die so das aufdecken und die das ansprechen und als Diskussionsforum bringen. Das ist so eine Bewegung in unserer Zeit. Eine andere Bewegung ist diese, da habe ich letztes Mal drüber gesprochen, über dieses Buch Amusing Ourselves to Death, dass wir in einer Zeit leben, in der Vergnügen die größte Rolle spielt und wir uns verlieren in dem Vergnügen und unser Ich und unser Glaubensleben im Außen stattfindet. Und damit haben wir als Kirche zu kämpfen. Das wird uns aufsaugen und wir werden in den Strudel kommen. Das Wort Gottes sagt, wenn diese Zeit nicht verkürzt wird, in der wir leben, wird es keiner schaffen. Und ich denke, es ist wichtig für unser alltägliches Leben mit Gott, dass wir Gottes Wort in uns haben, das anfängt zu leben. Und dann, glaube ich, gewinnt der Kai Überhand. Versuch doch mal in dieser Situation, in diesem Wort zu leben. Zum Beispiel, ich habe dich gemacht, Israel. Also alles, was für Israel gilt, gilt auch für uns. Wir haben ja in Jesus, Christus ist auf alle Verheißungen das Ja. Es steht in 1. Korinther 1, Vers 14, glaube ich. Fürchte dich nicht, denn habe ich dich erlöst. Geh mal gegen so Sachen, wenn Menschen dich angreifen, mit diesen Versen. Und sag dir das mal, du bist mein. Der stresst mich jetzt zwar, diese Person, und die ärgert mich, aber ich gehöre ja Gott. Diese andere Person hat keine Waffe, mit der sie mir das wegnehmen kann. Und dann müssen wir halt so ein bisschen mit der Bibel arbeiten. Und dann, ich mache das dann immer so, dann gehe ich weiter und sage, das ist auch Jesaja, keine Waffe, die gegen mich gerichtet ist, wird es gelingen. Also geistlicher Kampf sieht so aus. Und jede Zunge, die sich im Gericht gegen mich erhebt, spreche ich schuldig. Und dann kommen wir wieder zurück. Wenn ihr das so auswendig könnt. Vers 5, denn ich fürchte mich nicht, denn Gott ist bei mir. Und das sagst du dann nicht nur einmal, sondern Gott ist bei mir, Gott ist bei mir. Vers 3, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige, dein Erlöser. Ich baue nicht auf das, dass ich irgendwas Gutes kann. Und wenn Menschen mich anklagen, dass ich was schlecht mache, dann kann es sogar sein, dass sie recht haben, weil ich ein Sünder bin. Aber der Herr ist mein Heiland. Er erlöst mich, er spricht mich gerecht. Und das versuche ich, dass wir das gemeinsam dahin kommen. Und deswegen habe ich euch das mitgegeben, für einen Geldbeutel eigentlich. Vielleicht zu groß, aber ihr habt bestimmt einen eigenen oder neben den Spiegel. Also ich wünsche mir wirklich, dass wir das auswendig lernen. Ich gebe ja selten Hausaufgaben, diesmal habe ich eine. Ihr habt eure Hausis. Also cool, danke für die Zwischenfragen, ich finde das auch mal interessant. Jetzt frage ich euch aber, wie machen wir weiter? Sollen wir ins Gebet darüber? Sollen wir unserem Ablauf folgen? Was machen wir? Also ich frage jetzt mal zurück, was denkt ihr jetzt? Aber ich will noch ein, zwei Stimmen. Was denkt ihr jetzt, was dran ist? Wo führt Gott uns hin? Sag mal noch jemand was. Beten, ja. Beten, zwei, drei. So, jetzt habt ihr gesagt, wir beten. Drei, noch jemand? Jetzt wäre es ja natürlich mal auch interessant, wenn ein paar mehr beten. Oder wenn wir auch ein bisschen so zusammenrücken ins Gebet. Ich versuche euch da ein bisschen hinzubringen oder gemeinsam, ja. Lass uns auf Gott schauen, auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesaja ist ja prophetisch und letztlich geht es ja um den Messias, und es geht um Jesus, der am Schluss gegeben wird als Lösegeld. Ich gebe euch die Freiheit, sprecht einfach ein Gebet, am besten laut, dann können wir so gemeinsam beten. Amen.